SWR 2 Zeitgenossen.
Für Verdienste um die deutsche Sprache verleiht das Land Rheinland-Pfalz in jedem Jahr die Karl-Zuckmayer-Medaille. Und der Preisträger des Jahres 2022 ist jetzt bei mir im Studio. Es ist der Schriftsteller Rafik Shami. Herr Shami, herzlichen Glückwunsch zur Zuckmayer-Medaille.
Vielen Dank.
Wie ist das eigentlich, wenn man von so einem Preis erfährt? Gab es da einen Anruf oder einen Brief oder wie war das?
Es gab eine E-Mail und die wirkt Zauber, weil das ist betont auf die Sprache und deshalb habe ich mich besonders gefreut. Das war eine E-Mail, ob ich das annehme. Natürlich habe ich geschrieben, ich nehme das dankbar an und bin sehr stolz darauf.
Ihrem Publikum muss man das nicht erklären, weshalb Sie diesen Preis bekommen. Sie haben über 40 Bücher geschrieben und haben dazu keine klassischen Lesungen gemacht, sondern Erzählabende veranstaltet und damit große Häuser gefüllt. Verdienste um die deutsche Sprache sind also ganz offensichtlich eigentlich. Aber bevor wir über Ihre Bücher sprechen, würde ich gern erfahren, wie diese Beziehung zur deutschen Sprache angefangen hat oder zur Sprache überhaupt. Sie wurden 1946 in Damaskus geboren. Und Sie sind mit mehreren Sprachen aufgewachsen. Woran lag das?
Das ist ganz einfach zu erklären. Meine Eltern sind Aramäer aus dem christlichen Dorf Malula. Und sie sprechen Aramäisch. Also das habe ich gelernt als Muttersprache. Aber auf der Straße ist die Kultursprache Arabisch. So nenne ich das. Ich bin dann in einer christlichen Elite-Schule gegangen. Mein Vater bestand darauf, dass wir die besten Schulen besuchen, weil sein Vater ihn davon abgehalten hat. Und in dieser Schule haben wir Französisch gehabt. Und dann musste ich in ein Kloster gehen, 3 Jahre in den Libanon. Das war der Traum meines Vaters, aus einem seiner Jungen einen Pfarrer zu machen. Alle 3 scheiterten. Aber in diesem Kloster war französische Sprache obligatorisch Alltagssprache auch. Es gab Signal gegen die, die Arabisch einsetzen, und da musste man dann kniend das Abendessen nehmen. Das war sehr, sehr, sehr hart. Also 3 Jahre, die ganze Unterrichtseinheiten, die ganze Gespräche auf dem Hof, die ganze Gebete, alles auf Französisch. Ich kehrte zurück dann und habe eine Abneigung gegen die französische Sprache gehabt durch diese 3 Jahre, also eigentlich eine wunderschöne Sprache.
Aber weil das ein Zwang war wahrscheinlich.
Zwang und mit Knien. Ich habe immer wieder, ist mir arabische Wörter ausgerutscht und irgendein Spitzel hat mich angezeigt. Das ist auch ein Spitzelsystem. Die schulen uns, einander zu beobachten. Und ich habe vom Kind auf viel erzählt. Und manchmal war mir doch den arabischen Dialekt sehr, sehr viel lieber als der französische. Und irgendjemand hat mich angezeigt. Und ich bin immer wieder gelandet auf die Knien. Also als ich zurückkehrte, habe ich mich sofort umgeschrieben in der Sprachwahl auf Englisch. So kam Deutsch als 5. Sprache. Und Sprachen unterscheiden sich nicht so sehr voneinander. Also wenn man einen Zugang zu 4 Sprachen hat, dann ist die 5. auch einigermaßen anständiger. So. Mhm. Und die deutsche Sprache macht das leicht, weil sie sehr logisch modernisiert wurde. Also Arabisch ist eine wunderschöne Sprache, aber sie ist seit 1100 Jahren nicht reformiert worden. Also sie arbeiten mit zigtausend Synonymen, das ist verwirrend. Aber die deutsche Sprache ist sehr schlank. Mhm. Sie ist poetisch genug, aber schlank.
Dass Sie Deutsch lernen mussten, war ja aber eigentlich einem Zufall zu verdanken. Ende des Jahres 1970 haben Sie Syrien verlassen. Es gab politische Schwierigkeiten. Sie wollten vermeiden, außerdem nach Ihrem Studium der Chemie zum Militärdienst eingezogen zu werden. Deshalb sind Sie in den Libanon ausgereist und haben sich an mehreren europäischen Universitäten beworben. Und die Universität Heidelberg hat zuerst geantwortet. Also ist das Deutsche eigentlich zufällig zu Ihnen gekommen? Aber wie war das für Sie, in ein Land zu reisen, dessen Sprache Sie noch gar nicht kannten?
Es ist schon merkwürdig, dass man nur 4 Wörter, ich liebe dich und jawohl, das habe ich von den deutschen Filmen gehört oder Anti-Nazi-Filmen der Amerikaner, ja, so kitschige Filme.
Das jawohl ist jawohl, besonders, jawohl ist wichtig.
Und diese ich liebe dich haben die Touristenjäger immer hinter jeder Blondine gesagt, wenn sie auf Je t'aime nicht reagiert hat und I love you nicht reagiert hat. Und wenn sie sich umgedreht haben, gesagt, das ist eine Deutsche. Wie dem auch sei, ich wusste nicht mal, wie dieser Satz aufgebaut ist, ich liebe dich. Also ich habe nicht mal trennen können zwischen den Wörtern. Und daher war wirklich komisch, wie Sie das angedeutet haben, also in ein Land zu kommen, wo Sie kein Schilder lesen können, mit niemand reden können. Mir haben die anderen Sprachen geholfen, dass ich ein Zimmer gefunden habe und dass ich wirklich beschlossen habe, von dem ersten Tag an Deutsch zu lernen.
Wie haben Sie das gemacht? Mit welchen Mitteln?
Also wir hatten zwei Klassen von Studenten in Heidelberg. Die Reichen haben bei Goethe gelernt. Die haben ja wahnsinnige Gebühren bezahlt.
Beim Goethe-Institut sozusagen.
Ja, wirklich, war Goethe-Institut und mit Familienbetreuung und alles Mögliche. Wir, die ärmeren Studenten, ich habe ja kein Mittel, ich bin auf eigene Faust gekommen, weil mein Vater das abgelehnt hat, meine Abreise. Ich habe beschlossen, gegen die Sippe abzureisen. Also die Sippe wollte nicht. Wie dem auch sei. Ich habe gearbeitet, sehr schnell Arbeit gefunden auch, Post tragen, Pakete austragen. Also. Und für die Armen haben sie eine kleine Abteilung. Damals gab es diese Fakultät Deutsch als fremde Sprache. Das ist eine spätere Erfindung. In dem Dolmetscherinstitut haben sie uns eine kleine Abteilung aus Gnade, wo die armen Studenten dort gelernt haben. Und das war wunderbar, weil uns manchmal viel mehr Dialoge beigebracht wurden als wissenschaftliche Sprachen. Wir haben Konversationssitzungen gemacht, wir haben Zeitungen gelesen. Und da haben viele freiwillige Studenten damals mit uns Kontakt aufgenommen, damit sie unser Deutsch verbessern. Also das war fantastisch. Also, und das war nah an dem Wohnheim, wo ich gewohnt habe. Das war ganz positiv und deshalb habe ich schnell gelernt eigentlich. Und dann habe ich ziemlich krampfhaft Deutsch gesprochen mit dem Metzger, habe ich wirklich nie vergessen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir ein Pfund Hackfleisch geben könnten. Da sagte er, verbunden nicht, kostet 3,50 DM. Der konnte damit nichts anfangen. Also was heißt verbunden? Das haben wir aber so gelernt, dass man höflich sagt, ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mir die Schillerstraße zeigen könnten. Ja.
Krass,
und beim Hackfleisch hat das nicht geklappt.
Aber war da schon irgendwie im Hinterkopf der Plan, auch auf Deutsch zu schreiben?
Nein.
Nein.
Nein. Ich habe ein Vorbild, Gibran Khalil Gibran, also Khalil Gibran sagen die Deutschen. Ich habe die Immigrantenautoren in Amerika als Vorbild, Elia Abu Mahdi und viele, die hier nicht bekannt sind, aber bei uns sehr bekannt, dass ich in Deutschland lebe, aber auf Arabisch veröffentliche. Das war damals möglich, in früheren Jahren. Ich war aber ein Illusionär. Ich habe nicht geahnt, wie die arabischen Geheimdienste miteinander zusammenarbeiten. Wenn ich meine Romane, ich habe die geschickt auch, nach Kairo oder nach Algerien geschickt habe oder nach Beirut, da kam eine, wenn überhaupt, wenn eine Antwort kam, eine Ablehnung, Sie sind Syrer, Sie sollen doch in Syrien veröffentlichen. So ganz frech. Also, die wissen genau, du bist im Exil und wenn die paar Seiten lesen meiner Literatur, werden sie das auch erkennen. Und da habe ich 5 Jahre korrespondiert, ohne Erfolg. Und da habe ich gesagt, wie lange rennst du hinter dieser Illusion? Die wollen dich doch nicht. Also du lebst hier, deine Sprache, deine Umgebung ist Deutsch. Also lerne das literarische Deutsch. Ich wusste schon, eine Differenz in allen Sprachen gibt es eine Differenz zwischen Alltagssprache oder meinetwegen Chemiesprache ist halb Englisch eigentlich und sachlich. Und dann habe ich gefragt, wer ist der bekannteste deutsche Autor, der beste? Da haben sie gesagt, Thomas Mann. Und dann habe ich mit Thomas Mann gelesen, der hat mich gelangweilt am Anfang.
Da lernt man vor allem lange Sätze schreiben.
Ja, ja, und was für lange Sätze, kann man sie messen. Aber mit dem Buddenbrooks, das ist ein geniales Werk. Da es über eine Sippe erzählt und ich mit meiner Sippe Konflikte hatte, habe ich wirklich die Lösung gefunden. Und ich habe dann Zeile für Zeile geschrieben und habe ich geguckt, wie hat er das gebracht? Ohne viele Adjektive, die arabische Sprache lebt von den Adjektiven. Auf Deutsch ist das sehr kitschig, wirkt das sehr kitschig, wenn man 3, 4 hat, die wunderschöne Landschaft. Nein, nein, nein. Und der bringt die Stimmung ohne viele Adjektive. Und dann habe ich das mit der Hand aufgeschrieben, dass es meine Methode war, immer mit der Hand aufzuschreiben, was ich neu lernen will. Das ist in der Chemie so, in der Sprachlernen so. Das befestigt sich über die Hand in der Erinnerung besser, als wenn Sie nur mit den Augen lesen. Und so habe ich den Buddenbrooks wirklich Zeile für Zeile in alten Heften, Schmierpapier von der Chemie. Ich habe den Roman geschrieben. Als ich fertig war, war ich besser. Dann habe ich Heinrich Heine genommen, weil ich ihn sehr schätze. Dann habe ich Anna Seghers genommen, weil sie im Exil lebte in Mexiko. Und so habe ich das literarische Deutsch gelernt.
Sie haben aber erstmal auch Chemie fertig studiert, wurden in Chemie promoviert, haben auch als Chemiker gearbeitet, wollten ja aber eigentlich Schriftsteller werden. Wie ging das zusammen?
Also ich habe eine zweite Illusion. Ich liebte die Chemieforschung. Ich liebte auch die Arbeit in der großen Firma. Ich will keinen Namen nennen. Aber ich habe die Illusion gehabt, dass ich am Wochenende dann literarisch tätig bin, bis das Früchte trägt. Aber ich habe das unterschätzt, was man in der Industrie für Arbeit bekommt, jeden Tag. Arbeit mitnehmen nach Hause, am Wochenende auch beschäftigt, weil Montag haben wir eine Konferenz gehabt. Das reicht nicht, in einer Nacht alles vorzubereiten. Und das war ich so erschöpft, dass ich beide Melonen, wie man sagt, auf eine Hand balancieren wollte. Und es ging nicht, ging auf meine Gesundheit an. Ich bin sehr krank geworden, wirklich. Und dass der Arzt gesagt hat, Sie müssen aufhören. Ein von beiden. Ich habe ihm offen erzählt, dass ich manchmal bis 3 Uhr nachts schreibe. Und dann am frühen Morgen um 8 muss ich schon geschniegelt und gebügelt erscheinen in der Firma. Und da hat er gesagt, entscheiden Sie sich bitte. Und dann habe ich mich entschieden.
Für die Literatur.
Für die Literatur. Ich habe noch nie eine bessere Entscheidung getroffen.
Ja. Die Ideen zu den Geschichten, die haben Sie ja aber bereits aus Syrien mitgebracht. War das dann schwer herauszufinden, ob diese Geschichten auch auf Deutsch funktionieren würden? Wie haben Sie herausgefunden, ob das klappt?
Mit Ihrer Frage berühren Sie ein ganz großes Gebiet, nämlich die Kunst des Übersetzens. Das ist eine Kunst, die wenig anerkannt wird. Das ist nach meiner Meinung, ein Übersetzer erfindet die Geschichte neu. Bei mir war das etwas leichter, weil ich selber der Schöpfer und der Übersetzer bin. Ich konnte damit etwas spielen, aber es ist wahnsinnig schwer. Atmosphäre in Damaskus darzustellen mit deutschem Wortschatz für Leser, die Damaskus nicht kennen. Nicht wahr? Also, das sind die ersten Fragen, die von einem ernsthaften Lektor kamen. Entschuldige bitte, du sagst, ihr sitzt euch auf dem Dächer im Sommer. Das kann ein Deutscher nicht verstehen. Also unsere Dächer werden rutschig dann. Also habe ich gesagt, ach ja, das sind doch Flachdächer. Damals war das nicht so bekannt, der Tourismus in den 70er Jahren. Also kehrte ich zurück, beschrieb, was ist ein Innenhof, wo das ganze Leben im Alltag passiert. Dann habe ich beschrieben, dass es ein wunderschön mit Fliesen bedeckten, mit Wasserbrunnen und so weiter. Man sitzt dort, man bereitet das Essen vor, man trinkt Kaffee zusammen. Habe ich das beschreiben müssen? Ein Damaszener brauche ich das nicht so beschreiben. Also es geht nicht nur um die Übertragung des Wortschatzes, es geht um das Verdeckte unter der Oberfläche. Sie müssen das erklären auch. Ja? Was bedeutet, wir leben 10 Nationen in einer Straße, 10 Kulturen? In Deutschland gibt es sowas nicht. Dann habe ich erklärt, das ist der eine Kurde, der andere Turkmene, der dritte Jude, der vierte Tscherkesse, der fünfte Armenier, dann ich bin Aramäer. Und das muss man mit ein paar Worten erklären. Und deshalb ist es für mich persönlich, etwas leichter. Ich wusste, wie mein Text entstanden ist. Ich könnte auch frei verfügen, während ein Übersetzer muss immer Rücksicht nehmen, ob der Autor damit einverstanden ist. Nicht wahr? Diese Genehmigung habe ich mir immer gegeben. Nicht wahr?
Hatten Sie sowas wie ein Probepublikum? Weil Sie mussten Sie ja auch irgendwie abschätzen, was Sie alles erklären müssen, weil Sie selber wissen das ja alles. Und dann ist es ja schwer, sich in einen Deutschen reinzuversetzen. Was weiß der alles nicht und was muss ich ihm erklären? Hatten Sie jemanden, dem Sie gesagt haben, hier, lies das mal, kapierst du das?
Also das vom Lesen habe ich, weil ich von Anfang an begriffen habe, du bist mit 25 zum ersten Mal mit der Deutschsprache in Berührung gekommen und sei nicht arrogant, du brauchst immer einen Lektor oder eine Lektorin. Das habe ich sofort begriffen. Es gibt kleine Kämmerlein, die einen Ausländer nie erobert. In einem Haus der Sprache. Nie. Nie. Wir bemühen uns, jawohl. Aber es gibt Sachen, die immer ein bisschen fehlerhaft bleiben. Und deshalb wollte ich nicht diese Mitleidbonus. Wenn ich meinen Text an einen Verlag anbieten wollte, wollte ich mit einer Lektorin beraten, was ist hier unverständlich, was ist falsch. Deshalb habe ich schon diese Proben gehabt, aber die waren für mich nicht reich an Erfahrung. Die Lektoren sind sehr sachlich und die bemühen sich, ein Publikum bemüht sich nicht. Nicht wahr? Deshalb fing ich an, im Studentenheim zu erzählen. In der Küche, ich bin ja ein Koch, also ich bin in der Küche, habe ich erzählt und es kam gut an. Es kam gut an, weil das so kurios ist, weil das nicht gewöhnlich ist, kam gut an. Ab und zu habe ich einen Fehler gemacht oder habe ich 2 Geschichten vermischt. Und dann hat der eine oder andere gesagt, also das ist aber eine andere Geschichte. Da haben wir viel gelacht. Also ich habe die Proben schon gemacht unter den Studenten. Und ich fand, dass das doch möglich ist, ihnen meine Geschichten zu erzählen.
Das war aber dann jetzt das mündliche Erzählen, was wiederum das erste war, sozusagen. Ja. Also der Ursprung auch der geschriebenen Geschichten liegt trotzdem im mündlichen Erzählen, heißt das, oder?
Das ist richtig wahr. Also denn ich lege keine bis heute noch. Auch ein großer Roman lege ich ihn nicht fest, bis ich ihm in meinem Büro erstmal mir selbst laut erzählt habe. Dann gehe ich an den Computer und schreibe ich das, was ich erreicht habe. Dann recherchiere ich weiter, formuliere ich, aber es muss erzählbar bleiben. Ich verteidige die mündliche Erzählkultur. Und daher, jeder, der aufmerksam ist und die Geschichten liest, findet ihr Ursprung in dem mündlichen noch. Diese Schleifen manchmal, die ich gerne mache, das sind typische Merkmale einer mündlichen Erzählung, weil ein mündlicher Erzähler muss wissen, die Leute haben keinen Blätter, wo sie zurückblättern. Da müssen sie ihnen etwas, ein Fädchen noch hinwerfen. Das ist richtig, das ist ihr Recht auch, damit sie konzentriert bleiben und entspannt bleiben. Ja, die sind keine Forscher, die im Saal sitzen. Die sind Leute, die gekommen sind, weil sie eine Geschichte genießen wollen. Nicht wahr?
Über das mündliche Erzählen sprechen wir nachher noch mehr. Ich wollte jetzt erst noch mal wissen, die ersten Geschichten, die Sie veröffentlicht haben, waren Märchen, oder? Warum Märchen?
Ja, weil ich in Syrien das hier versucht habe, weg von den Prinzen und Prinzessinnen, wundersame, man kann das auch magische Erzählungen nennen. Hier hat man sehr schnell den Stempel Märchen. Es sind viele Geschichten, die sind magische Geschichten, die sind sonderbare Zaubergeschichten, zauberhafte Geschichten oder magische Elemente haben sie, weil das eine starke Tradition in Damaskus hat. Das mündliche Erzählen erzählt in der Regel diese wundersamen Geschichten. Und da hatte ich eine große Sammlung davon. Und ich dachte, weil das diese magische Element vielleicht über die Völker hin eine Brücke schlägt, da ist nicht Damaskus drin, da ist irgendeine Stadt im Orient, also eine Stadt Bagdad oder was weiß ich, oder Kairo oder sowas. Es gilt auch, wie die Märchen von dem Gebrüder Grimm, die könnten auch in Aleppo gespielt haben. Es geht um das menschliche Element in der Geschichte, um die Schicksale in der Geschichte. Und dann habe ich das übersetzt und nach 6, 7 Jahren habe ich das untergebracht dann.
Der erste größere Erfolg, oder der erste große Erfolg eigentlich, war Eine Hand voller Sterne. Das ist ein autobiografisch gefärbter Tagebuchroman. Dieser Tagebuchroman ist in einem größeren Verlag erschienen, wurde auch mit Preisen ausgezeichnet. War das für Sie dann auch so eine Art Sprung ins realistische Erzählen?
Nein, diese Geschichte habe ich mitgebracht.
Auch?
Es hieß am Anfang Tagebuch der Diktatur. Und ich fand das sehr pathetisch später beim Übertragen auf Deutsch. Da habe ich gesagt, nein, Tagebuch der Diktatur, als ob ich hier eine Partei führe im Untergrund. Nein, lass das sehr realistisch, sehr körperlich, sehr deftig in dem Viertel passieren. Und dann habe ich 60 Seiten, war das nur. Ich habe das eingereicht im Wettbewerben, habe ich immer verloren. Und dann bei einem, bei Belse und Gelberg, zum ersten Mal musste es verliehen werden, der Peter-Hertling-Preis. So war das damals. Habe ich eingereicht. Ich habe nicht den ersten, sondern den zweiten Preis. Der zweite Preis bedeutet, die drucken dir den Roman. Die drucken einem den Roman, aber ohne Geld. Da kriegt man keinen Geldpreis. Und dann kam eine wunderschöne Antwort von dem Lektor. Wir machen den Roman, nehmen Sie sich doch die Zeit und erzählen Sie uns, wie die Leute leben. Erzählen Sie uns, was diese Flachdächer, das kam damals mit den Flachdächer. Erzählen Sie uns, was ist das Leben im Innenhof? Ist das ein Bauernhof? Nein, das ist mitten in der Stadt Damaskus. Also sehr, sehr moderne, schöne Häuser, aber mit Innenhof. Und da wurden aus den 60 Seiten 110 Seiten dann. Und da ist dieser Roman, wie Sie sagen, hat er viele Preise gewonnen. Aber finanziell war er nicht der Ausschlaggebende. Finanziell kam Der Erzähler der Nacht. Danach. Eine Geschichte über die Verstummung eines Volkes, aber nicht pathetisch, sondern ein Kutscher wird stumm und er sucht seine Stimme. Und seine Freunde versuchen ihm zu helfen, zu dieser Stimme zu kommen. Und dabei erzählen sie ihm Geschichten, weil sie denken, sein Lager hinter der Zunge ist leer. Wir fühlen ihm nach. Und das Buch ist eine Reihe von Erzählungen, teilweise zauberhafte, teilweise realistische Erzählungen. Und der hat Welterfolg. Sofort in 23 Sprachen, sofort in Hunderttausenden von Auflagen. Das war schon mein Durchbruch eigentlich.
Das waren ja Bücher, die eigentlich eher an Kinder oder Jugendliche gerichtet waren. Und dann wollten Sie aber trotzdem für Erwachsene schreiben. Sie wollten sich darauf nicht festlegen lassen. Warum hat Sie das Erzählen für Erwachsene gereizt?
Mich fasziniert das Erzählen insgesamt und ich bin in einer Kultur aufgewachsen, die nicht unterscheidet. Da saßen Kinder und saßen Erwachsene, saßen Frauen und Männer, zumal im christlichen Viertel. Wir haben keine Trennung, wir saßen alle zusammen, hörten eine oder einem zu, der erzählt hat. Ich weiß, dass die Erwachsenen, wenn wir dabei waren, ein bisschen zensiert haben. Ich war die erotischen Szenen zum Beispiel. Ja, das nehme ich in Kauf dann. Ich tue das genauso. Ich gucke in den Saal. Und manchmal kommen Leute mit ihren sehr aufgeweckten Kindern, nicht mal 10, zu einer Abendlesung. Dann gebe ich einen ironischen Hinweis, dass heute ein bisschen mild erzählt wird. Nicht wahr? Ich mute das den Kindern nicht zu, brutale Szenen auszuschmücken. Das können sie im Roman dann, die Erwachsenen, nachlesen. Daher fand ich das zu eng, dass ich dann nur Kinder- und Jugendbuchautor bin. Ich wollte das ausdehnen, so wie ich das verstanden habe. Und bis heute noch schreibe ich Kinderbücher, aber ich schreibe auch erwachsene Bücher.
Ihre großen Romane sind in Syrien angesiedelt. Sie handeln einerseits von den klassischen Themen der Literatur, Freundschaft, Liebe, Tod und so weiter. Sie erzählen aber auch von den politischen Schwierigkeiten, von der Diktatur, vom Geheimdienst, von der Sippe, die hatten wir ja auch schon erwähnt. Sind das Erzählungen, die Sie auch auf persönlichen Erfahrungen aufbauen? Haben Sie das auch erlebt so?
Also das ist erstmal mein Prinzip in der Sache, nicht verherrlichen und nicht verdammen, sondern erzählen, was ist. Erzählen, was ist, heißt das, was ich erlebt habe, aber vermengt und erweitert und vertieft durch das, was andere erlebt haben. Das habe ich durch Aufnahmen auf Kassetten. Ich habe Freunde von mir in Damaskus beauftragt. Zum Beispiel, ich war nie im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie eine Zelle. Heute kann man im Internet alles nachschauen. Sogar die Maße von einer Gefängniszelle, sogar Fotos von ihr und so. Nachdem viele Revolutionen dann die Gefängnisse gesprengt haben und geguckt haben, wie ihre Kollegen da saßen. Heute ist das wirklich viel leichter. Aber damals war auch nicht schwer. Ich habe einen Mathematiklehrer, der ist inzwischen leider gestorben, zu früh gestorben, der wenig verdient hat, habe ich ihm bezahlt, von hier, von Deutschland aus, dass er mit einem Kassettenrekorder zum Beispiel zu einem ehemaligen politischen Gefangenen. Und der soll ihm erzählen, anonym, wir garantieren ihm die Anonymität, die Kassetten werden geschmuggelt nach Deutschland und kein Syrer hört sie in Syrien, das werden hierher gebracht. Ich habe eine kleine Bibliothek aufgebaut von Aufnahmen. Meine Schwester hat mir den Gesang der Verkäufer, den Gesang der Bettler aufgenommen. Von ihrem Fenster aus. Sie hat alles aufgenommen. Die Geräusche im Hintergrund. Das habe ich alles gesammelt, um diese Atmosphäre komplett zu machen. Denn ich kann nicht alles erlebt haben. Das geht nicht. Ein Menschenleben ist viel zu kurz, nicht wahr?
Das hilft aber auch dabei, dass Sie ja über ein Land schreiben, in dem Sie seit inzwischen 50 Jahren nicht mehr gewesen sind. Also auch diese Beschreibungen der Stadt so lebendig zu halten und so detailliert, das gehört ja auch dazu. Wie kommen Sie daran, auch an die Informationen über Atmosphäre und solche Sachen?
Das ist nicht schwer, weil meine Schwester sehr tüchtig ist. Die schickt mir alle Bücher, die erscheinen über Damaskus. Die durchforstet alle Antiquariate. Nur ein Beispiel. Ich habe ein Buch extra geschenkt bekommen über die Strukturen der Märkte mit Fotos, ne? Wenn die anders aufmachen, dann können sie das in 3 Seiten nicht fertig beschreiben. Alle Szenen, wie sie miteinander verhandeln, wie ein Mensch der anderen anschreit, weil er nicht bezahlt oder was weiß ich. Alle das festgehalten in Text und Bilder. Da brauche ich nur was in meiner Sprache zu formulieren. Aber die Szene stimmt. Die Szene ist aus einem Markt in Damaskus.
Aber woran liegt das, dass Syrien so ihr Lebensthema geblieben ist beim Schreiben? Wäre es nicht leichter gewesen, in Kirchheim-Bolanden in der Nähe, wo Sie heute wohnen, da auf den Markt zu gehen, gucken, wie ist es da und was ist natürlich, ist vielleicht doch weniger spannend. Aber warum ist Syrien so dieser Bezugspunkt geblieben beim Schreiben?
Ich hab überlegt, auch Ihre Frage hat mich auch beschäftigt. Ich glaube doch, dass Kindheit eine große Rolle in unserem Leben spielt. Manche wollen davon nicht hören, weil die unglücklich waren als Kinder oder was weiß ich, in ihrem Ort, wo sie gewesen waren. Ich war als Kind und Jugendliche sehr glücklich in Damaskus. Also, und ich habe ein Fahrrad und alle Gassen durchforstet, wirklich. Wo auch nach mir was geworfen wurde, wo ich beschimpft wurde, alles habe ich schon durchgemacht. Und trotzdem ist mein Kenntnis über die Stadt und meine Liebe zu dieser Stadt, von der man mich mit Gewalt getrennt hat, spielt schon eine Rolle. Ich glaube, wenn ich jährlich nach Damaskus gefahren bin von Deutschland, wäre diese Liebe dezimiert worden durch diese Wiederholung von Bestechungen am Flughafen und Rumfragerei. Ich behielt dieses Bild als Spielbühne, nenne ich das, meiner Geschichte, weil ich sie sehr gut kenne. Ich kenne Kirchheim-Bolanden nicht so gut. Ich lebe da zwar, aber die Strukturen der Familien, der Mentalität, da muss ich viel mehr einarbeiten als hier in Damaskus, habe ich das auf der Hand. Das ist schon entscheidend, dass Sie die Kindheit irgendwo verbracht haben. Ich bin skeptisch gegenüber Übertreibungen über die Kindheit, aber bei mir spielt die schon eine Rolle, wo man aufgewachsen ist. Also ich habe zum Beispiel persische Freunde gehabt, die Teheran gehasst haben. Das ist eine laute Stadt, das ist graue, das ist staubige. Ich kann das nicht nachahmen mit Damaskus. Damaskus ist eine schöne Stadt. Ich kann die Diktatur beschimpfen, aber nicht die Stadt.
Ihr Roman »Die dunkle Seite der Liebe« war für Ihr Schreiben ein ganz besonderes Buch, weil Sie sehr lange daran gearbeitet haben. Ich glaube, die erste Idee haben Sie auch schon aus Syrien mitgebracht. Und Sie haben immer wieder daran gearbeitet, bis es dann endlich gestimmt hat oder gepasst hat. Und dieser Roman hat Ihnen dann auch endlich Anerkennung auch im Feuilleton gebracht, also von der deutschen Literaturkritik. Wie war das für Sie dann endlich? War das nochmal so eine Art Ankommen?
Es war eine große Angst beim Schreiben. Beim Veröffentlichen habe ich mit Michael Krüger damals, meinem Verleger, gesprochen. Wir wären sehr glücklich, wenn überhaupt 10.000 Exemplare verkauft werden. 1.000 Seiten Roman. Ich war sehr überrascht, dass er so einen Erfolg hatte. Wirklich war. Also nicht jetzt in bescheidenen Spielen, nein. Ich war schon Erfolg gewohnt von den vorherigen Büchern wie Erzähler der Nacht und so. Ich war nur interessiert, dieses Thema schriftlich festzulegen. Nach so viel Qualen in den Jahren, 30 Jahre hat er mich beschäftigt und immer wieder hingeschmissen und nochmal aufgenommen, nochmal neu formuliert. Ich war froh, dass der Roman endlich lesbar ist. Und vielleicht 10.000 mit meiner Tournee, vielleicht schaffe ich das. Aber dass er 150.000 und dass er in 15 Sprachen in einem Jahr verkauft wurde, das war eine Überraschung eigentlich. Und das ist eine Art auch Beruhigung, dass man angekommen ist. Dass man auch solchen schweren Roman sich leisten kann in einer fremden Sprache. Das war schon eine Art Ankommen, so wie die Preise eigentlich ein Stück Heimat darstellen, wenn man einen Preis bekommt. Es heißt, willkommen, du bist bei uns und wir sehen das, was du meinetwegen politisch machst oder für die Demokratie machst oder für die Sprache machst und wir erkennen das an. Das Wort, wir erkennen das an, heißt willkommen. Und deshalb war ich sehr, sehr überrascht und sehr glücklich, dass das Buch angekommen ist. Es ist ein schweres Buch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie haben in dem Nachwort von diesem Buch geschrieben, wie Sie versucht haben, den richtigen Ton zu finden, den richtigen Erzählton. Und Sie haben das verglichen mit einem Mosaik.
Richtig.
Ja, mit einem Erzählmosaik. Wie würden Sie das beschreiben? Wie funktioniert dieses Erzählmosaik von Rafik Shami?
Tatsächlich habe ich mehrere Formen, weil die direkte Form ging nicht. Die direkte einer erzählt eine Geschichte von A bis Z. Dann habe ich gedacht, in Briefform habe ich auch formuliert, das geht nicht. Briefe sterben nach einer Weile. Also man kann nicht 30 Jahre korrespondieren. Nein. Und dann habe ich mehrere Sachen, habe ich dann einen Kriminalfall aufgebaut und es ging nicht. Und dann kam meine Erfahrung mit dem Mosaik. Und mein Vater bestand darauf, dass ich Kalligrafie lerne, weil er sagte, Kalligrafie schult die Seele und ist eine Kultivierung der Seele. Die Kalligrafie, weil sie diese Geduld haben müssen und diese Harmonie und diese Schönheit genießen müssen. Deshalb habe ich bei einem Kalligrafen gearbeitet. Und eine der Abteilungen bei ihm, er war sehr, sehr berühmt, ist Mosaik. Man kann auch Kalligrafie mit Mosaik machen, mit Mosaiksteinchen. Und das hat mich fasziniert. Riesentöpfe mit vielen Farbnuancen, von Blau bis Rot bis Schwarz. Und das kam, diese rettende Idee, mach das doch wie ein Mosaik. Die sind insgesamt 304 Geschichten geworden, also in dem Roman durch. Dass der Leser A Atempause macht nach jeder Episode. Die Episoden sind 1, 2 Seiten, 3, 4 vielleicht. Und dann hört er auf, der kann aufhören, ohne den Faden zu verlieren, weil ich ihm den Faden nochmal bei der Geschichte, die davor, gebe. Und B, es ist wirklich ein gewaltiges Gemälde entstanden dann durch diese Steine, ohne Pathos, ohne Moral, sondern jeder einzelne wie ein Stein strahlt für sich allein. Und insgesamt dann, wie bei Mosaik, je ferner sie gehen, umso harmonischer wird das Bild, umso weniger erscheinen die Risse, nicht wahr?
Was diesen Erzählstil ausmacht, das sind auch Formulierungen zum Beispiel wie ein Geflüster wanderte von Mund zu Mund. Ja, das ist eine Formulierung, die, würde ich jetzt mal behaupten, einem deutschen Schriftsteller nicht einfallen würde. Wie finden Sie solche Bilder, weil die diese Atmosphäre ja so ausmachen?
Ja, weil die Atmosphäre mir das schenkt. Weil Gerüchteverbreitung in Damaskus eine absolute Spezialität von Damaskus ist. Nirgends auf der Welt bedeutet der Satz unter uns gesagt, nicht wahr? Verbreite diese Nachricht so schnell du kannst. Ich habe es genossen, meine Mutter war Meisterin. Und da kam das Bild, dass diese Gerüchte von Mund zu Ohr zu Mund, dann zu Ohr zu Mund, zu Ohr zu Mund, sich verbreiten, schneller als die Regierung reagieren kann. Dieses Bild hat mir das Leben geschenkt in Damaskus, dass diese Gerüchte immer reicher werden von Zunge zu Zunge, immer geschmückter. Und am Ende, man sagt bei uns, nach 100 Zungen ist eine neue Geschichte. Die hat mit dem Anfang kaum noch zu tun. Man versucht es mal.
Wie stille Post eigentlich.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Genau.
Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, als wir über das Deutschlernen gesprochen haben, dass das Deutsche eigentlich sehr viel, oder dass das literarische Deutsche sehr viel weniger Adjektive benutzt, als man das im Arabischen tut. Trotzdem hat man Ihnen das immer noch ein bisschen vorgeworfen. Manchmal überbordendes Erzählen, Kitsch, viel zu viele Adjektive. Wie gehen Sie mit so einer Kritik um?
Gar nichts. Ich respektiere Sie. Solange sie nicht rassistische Unterton hat, wie das ist ja typisch orientalisch. Ich respektiere sie, dass der Kritiker oder die Kritikerin hat die Geschichte nicht gemacht. Ist in Ordnung. Ich nehme das wirklich ganz gelassen hin, dass diese Beschreibung Kitsch stimmt nicht, aber das ist auch möglich als Eindruck von jemand. oder diese Unterstellung, ich bin hasserfüllt gegen die Regierungen. In mancher Hinsicht vielleicht, ja, aber so sehr lasse ich das nicht in meiner Literatur, aber wie dem auch sei. Nur, wenn man von dieser Ebene rutscht zu einer Ebene, die unter der Gürtellinie, nenne ich das, mit Rassismus, dann ärgert mich das schon, ja, das ärgert mich dann. Oder wenn man seine Leser quasi verbietet, meine Bücher zu lesen, indem er ihnen sagt, das spart ihr euch die Zeit. Also das ist nicht mehr Literaturkritik.
Müssen Sie beim Schreiben manchmal an sowas denken, wenn Sie einen Satz schreiben und sagen, oh, das hauen Sie mir wieder um die Ohren, so viele Adjektive?
Nein, ich habe aber ein Kontrollorgan. Ich habe die ersten zwei Kritiker, das ist Ruth Leeb und Emil Fadel, das ist mein Sohn und meine Frau, und die sind unversöhnlich. Also wenn ich die Prüfung bei denen bestanden habe, habe ich keine Angst vor der Zeitkritik. Also. Aber dann habe ich meine Lektorin. Ich habe immer eine professionelle Lektorin, die mit Arbeit mit mir verbunden ist. Also eine honorierte Arbeit, ganz sachliche Beziehung, keinerlei enge Freundschaft oder sowas, sondern wirklich die Arbeit verbindet uns. Meine freie Lektoren und Lektorinnen haben eine einzige Bitte von mir. Bitte gnadenlos. Denn solange wir unter Augen miteinander diskutieren, ist das wunderbar. Ich kann immer noch alles ändern. Aber in der Öffentlichkeit ist es schon vorbei. Daher ist Ihr Auftrag, auch darauf zu achten, dass es nicht kitschig ist, dass es nicht rassistisch ist, dass es nicht frauenfeindlich ist. Man weiß nie, wie ein Adjektiv rutscht. Und auf einmal ist der Satz wirklich feindlich, also gegenüber Frauen. Man will lustig sein und auf einmal ist das gehässig. Diese zweite Prüfinstanz für mich ist eine Sicherheit auch. Und dann geht das Buch an die Öffentlichkeit.
Über den Rassismus sprechen wir noch. Jetzt würde ich gerne zu dem Thema zurückkommen, von dem ich vorhin gesagt habe, dass wir noch drüber sprechen, nämlich das mündliche Erzählen. Heutzutage ist es ja, oder wird es von Autorinnen und Autoren erwartet, dass sie auf Lesereise gehen. Das hilft natürlich beim Verkauf. Bei Ihnen ist das auch so, Sie gehen auf Tournee mit großen Büchern, aber Sie lesen nicht, Sie erzählen vollkommen frei, ohne Manuskript. Sie haben das von Anfang an so gemacht, oder?
Ja.
Wie geht sowas? Also wie kann man denn einen ganzen Roman im Kopf haben und dann in anderthalb Stunden von der Bühne runter erzählen?
Erstmal eine physiologische Feststellung. Ich habe von Kind auf vielleicht auch trainiert, unbewusst trainiert, ein gutes Gedächtnis. So, also die Voraussetzung ist was da, jetzt kommt die Training. Also ich bin sehr streng mit mir. Wenn ich eine Geschichte vor dem Publikum vorgetragen habe, habe ich die bis zum geht nicht mehr in müden, in zornigen, in verliebten, alle Zustände vorgetragen. Und Sie müssen wissen, das ist kein Geheimnis, das habe ich öfter erzählt, dass ich bei jeder Geschichte 4-5 Varianten mache, damit ich mich selbst nicht langweile. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Autor, der auf der Bühne sich langweilt und das Publikum merkt das nach 10 Minuten, dass er runterrattert, er will nur loswerden. Nein, ich mache 5 Varianten, sodass ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das Wochenende war immer frei, und Montag kehre ich zu der ersten Variante. Und da bin ich gespannt, ob ich das noch kann, nicht wahr? Und dies lässt mich kurz vor dem Auftritt, eine Stunde, deshalb fahre ich immer zu früh, im Augen der Veranstalter, ach, Sie sind schon da? Dann sage ich, ja, ich bin schon da. Ich gehe ins Hotel, gehe ich auf und ab, deshalb verlange ich vom Zimmer weder Eleganz noch anderes, sondern es muss eine Laufbahn haben. Und das ist wirklich, wird immer schwieriger in dem heutigen Hotel. Sie sind ja wie Gefängniszellen inzwischen. Dann lehne ich das ab. Ich will ein Zimmer, wo ich auf und ab gehe. Dann gehe ich auf und ab und mache ich, ein Zettel liegt auf dem Tisch, ich schreibe immer die Schwachpunkte, wo ich gestottert habe. Das sind 4, 5, manchmal 10, manchmal 3, je nachdem. Dann kehre ich zurück und erzähle ich nur die Abschnitte, wo diese Schwierigkeit auftrat. Und dann geht sie glatter und glatter. Und abends kann ich spielen mit dem Publikum. Und ich bin dankbar dafür. Aber man soll sich nicht arrogant darauf verlassen, ich kann das. Das Wort sage ich nicht. Ich möchte das können, sage ich. Und deshalb übe ich das. Und das ist wunderbar. Und deshalb bin ich entspannter auf der Bühne. Wenn irgendein idiotischer Syrer mich beschimpft als Verräter vor der Veranstaltung. Vor der Veranstaltung in Ludwigshafen. Ich wollte in den Saal und dann hält er mich auf. Darf ich mit Ihnen kurz reden auf Arabisch? Sagt ja, bitte. Und dann fing er an, mich zu beschimpfen. Deshalb habe ich seit dem Tag gelernt, nie wieder ein Gespräch vor der Veranstaltung mit Leuten, die ich nicht kenne. Also sage ich, nein, nach der Veranstaltung. Warten Sie hier, nach der Veranstaltung können Sie sagen, was Sie wollen. Das ist etwas, was Ihnen die gute Vorbereitung schenkt, nicht Ihr Gedächtnis, nicht Ihre Begabung. Das hilft die Begabung nicht.
Aber bei aller guter Vorbereitung, Hand aufs Herz, sind Sie schon mal hängen geblieben?
Ja, mehrmals,
und dann?
Nicht nur ein. Und dann nehme ich tief atmen und dann gehe ich, als würde ich ein Glas Wasser trinken und da steht der rote Faden auf einem Zettel.
Ist das auf Arabisch oder auf Deutsch?
Auf Arabisch.
Aha, ja, na, das habe ich nicht.
Natürlich nicht, aha. Nee. Das muss ich meine Sachen auch verstecken.
Aha.
Also so eine Liste von Wörtern, das sind meine Stationen. Und wenn ich aufgehängt bin, dann springe ich zu dem nächsten Punkt. Nach dem Schluck sagst du übrigens, dann wollte ich noch weiter erzählen, dann geht es wieder.
Sie haben es ja auch vorhin schon gesagt, obwohl Sie auf Erwachsenenliteratur umgeschwenkt sind, haben Sie nie aufgehört, auch Kinderbücher zu schreiben. Ich finde, eins sticht besonders raus, das ist Das Herz der Puppe. Und das sticht deswegen raus, weil es ein deutsches Mädchen als Hauptfigur hat. Und das kommt ganz selten vor. Warum?
Ja, weil ich in der Nachbarschaft ein solches Mädchen erlebt habe, die bezaubernd ist, die viel Träumereien hat. Die sind dann auch umgezogen, die Eltern. Und in Achtung und Liebe an solchen sehr aufgeweckten Mädchen, die auch mit Fantasie spielen, habe ich diese Geschichte geschrieben. Und ich, da wir selbst einen Sohn haben, der die ganze Zeit sehr eng mit uns aufgewachsen ist, kann ich wohl professionell von Kindheit erzählen und von Kinderträumen erzählen. Ich habe mit Emil alles, meinem Sohn, alles durchgemacht. Wir haben ihn demokratisch erzogen, zu zweit. Nicht die Mutter, sondern zu zweit haben wir das gemacht. Daher konnte ich gelassener über das Mädchen reden, weil ich brauchte nur das als Mädchenerlebnis, also nicht als Junge. Also.
Das heißt aber, es geht doch, ne? Also aus der Beobachtung natürlich heraus, aber es ist trotzdem, natürlich, es ist die Entscheidung dann.
Ja, natürlich. Mhm. Vergessen Sie nicht, die letzten Veröffentlichungen, die habe ich in der Reihe 6 Sterne, zum größten Teil spielen sie hier. Das kam jetzt als Sammelband, mein Sternzeichen ist der Regenbogen. Das sind Geschichten, die nur 90% in Deutschland spielen. Ich wollte mal, wie damals das Buch Die Sehnsucht wird schwarz, das heißt Geschichten von Gastarbeitern damals und Fremden. Und jetzt wollte ich gerne Geschichten von auch Syrer oder Deutschen, die hier leben, wo das hier spielt. Moritz geht in der Pfalz spazieren und macht eine Weltreise durch das Treffen mit vielen Asylanten. Und isst einmal Persisch, dann Nigerianisch und kommt zurück und sagt, ich war seit 2 Wochen in Nigeria. Also das kann ich auch. Aber für große Romane habe ich doch mich entschieden für Damaskus. Also.
Über Deutschland und die Deutschen, wie Sie ja gerade gesagt haben, haben Sie schon viel geschrieben. Vor allem sind das kleinere Erzählungen oder auch Essays. Das sind teilweise sehr humorvolle Betrachtungen, auch wie die Geschichte von Herrn Moritz, die Sie gerade erzählt haben, oder der berühmte Nudelsalat, den Deutsche immer mitbringen.
Richtig, der ist jetzt legendär geworden.
Ja, legendär.
Der hat mich fast genervt. Jedes Mal wollten Sie, bitte den Nudelsalat. Ich habe gesagt, das reicht jetzt nach 10 Jahren.
Dann wollen die Deutschen auch immer wieder hören, wie sie selber eigentlich sind.
Ja, genau.
Ja. Es sind aber auch sehr ernsthafte Betrachtungen dabei, die von Diskriminierungserfahrungen und Rassismus berichten. Was haben Sie erlebt? Was haben Sie da aufschreiben müssen vielleicht?
Das ist immer wieder, habe ich gegen Rassismus geschrieben, in Form von Essays, Artikeln, in Interviews habe ich mich geäußert. Seit 2015 hat sich das so vermehrt, dass ich beschlossen habe, nicht mehr schnell zu reagieren. Ich habe gesammelt, wirklich 5 Jahre habe ich gesammelt, Interviews, Dokumente, Zahlen, Zwischenfälle, wo Ausländer schuldig waren oder nicht schuldig oder so. Und dann habe ich diesen Essay geschrieben, jetzt ist mein neuestes Büchlein eigentlich, gegen die Gleichgültigkeit, weil die Gleichgültigkeit sowas fördert. Eine Gruppe, die den größten Einfluss auf die Geschichte ist, die man nicht beachtet, sind die Gleichgültigen. Ohne die Gleichgültigen wäre ein Stalin nicht an der Macht geblieben und Hitler nicht aufgestiegen. Und das ist das, was mich entsetzt hat, dass Medienintellektuellen sich nicht schämen mit solchen Begriffen wie die Ausländer werden unsere Gene kaputt machen, da werden nur noch Muslime hier leben und solche Übertreibungen, die wir kennen von Rassisten. Und da habe ich gedacht, ich will niemanden beleidigen, ich will wirklich recherchieren und das, was ich sage, muss Hand und Fuß haben. Wenn ich sage, diese Aussage ist rassistisch, muss ich beweisen. Und ich sage nicht, er ist ein Rassist, das ist ja ein Schimpfen. Also das ist nicht mein Zweck. Ich sage nur, wenn man sowas sagt, ist das deshalb 1, 2, 3 rassistisch. Ja? Und das hat mir wirklich viel, viel Mühe gekostet. Das hat mich mehr als ein Roman Arbeit gekostet, obwohl das 90 Seiten sind. Aber ich finde, bei einer Widmung habe ich einem Freund geschrieben, das hat mir die Notwendigkeit diktiert, dieses Buch. Deshalb ist das auch in einem winzigen Verlag erschienen. Schiller und Mücke sind sehr mutig und die machen so ein Buch. Und ich hoffe, dass sie auch einen guten Ruf bekommen. Ob wir Erfolg haben, das werden wir abwarten.
Sie haben eben 2015 erwähnt, das Jahr, in dem sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Ja. Das fand auch Niederschlag in ihrer Literatur, natürlich auch in anderer Weise, auch in dem Jugendbuch Sami und der Wunsch nach Freiheit zum Beispiel.
Richtig.
Sie haben sich in Zeitungsartikeln geäußert, Sie haben auch eine Benefizaktion gemacht mit dem Kochbuch Suppen für Syrien und so weiter. Sie sind also auch auf der politischen Seite sehr engagiert, wollen den Menschen helfen. Wie beurteilen Sie die Situation seitdem?
Also ich war überrascht, sehr positiv überrascht über die Tapferkeit vieler, vieler Hunderte und Tausende von Helfern und Helferinnen in Deutschland. Ich war wirklich überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, sie würden sich kaum kümmern. Das ist nicht wahr. Da haben viele Menschen Zeit und Geld nicht gescheut einzusetzen. Ich war wahnsinnig überrascht, dass der Dumont Verlag beschließt, die ganzen Einkünfte dieses erfolgreichen Kochbuchs Suppen aus Syrien dem Verein Schams zu schenken. 150.000, 180.000 Euro, Sie hören richtig, haben sie gespendet für die Kinder im Libanon und in der Türkei, die in die Schule gehen müssen. Wir haben in diesem Verein 8 Jahre lang Schüler unterstützt, die in der 4. Klasse bis zum Abitur haben wir sie gebracht. Und wir haben das gefeiert. 12 Mädchen und 8 Jungen haben Abitur gemacht. Und in dem Augenblick starten sie ins Leben. Also ich bin sehr angenehm überrascht. Aber ich bin sehr enttäuscht parallel dazu von der Haltung vieler Intellektueller. Die fingen an mit Genenmischungen und mit Gefahr für die deutschen Frauen und was weiß ich zu quasseln. Es ist auch vieles schiefgelaufen, was die Regierung so hoppla hopp beschlossen hat, wir schaffen das und überließen den Orten die ganze Arbeit. Also ich kenne Orte, die keine Hilfe bekamen von der Regierung. Die müssen selber suchen, wie helfen wir diese Leute, die überhaupt keine Ahnung haben vom Land und nichts. Also es gibt vieles, was auch schiefgelaufen ist. Ich denke aber, heute werden wir gründlich denken müssen, wie lösen wir die Probleme am Ort dort. Das geht nicht, dass wir da sitzen und warten und diese Diktaturen dulden und unterstützen und dann jammern, dass Flüchtlinge kommen. Natürlich kommen sie, wenn dauernd Krieg ist und wenn dauernd ein Volk hungert über einen Ozean aus Erdöl. Fällt das nur mir auf und Ihnen und ein paar engagierte Menschen? Dass das ungerecht ist, wenn ein Volk hungert und unter der Erde wird sein Erdöl gepumpt und Milliardäre bereichern. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Da muss man eine Lösung, global, nicht die Deutschen, global oder scheitern wir. Ein Lukaschenko darf nicht mit Menschenleben spielen. Das darf er nicht, so die schieben nach Polen. Das ist passiert und passiert jeden Tag. Also, und ich denke, das muss global gelöst werden, damit wirklich die Leute auch dort leben und lebenswürdig leben können.
Um auf die Literatur zurückzukommen, Sie werden häufig als Erzähler bezeichnet, der die orientalische Erzähltradition nach Deutschland gebracht hat, deutsche Sprache bereichert hat, haben wir schon gesagt, und auch als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Sehen Sie sich auch so oder wo sehen Sie sich?
Also orientalische Erzählkultur würde ich nicht sagen. Ich würde sagen aramäisch-arabisch, das ist spezifischer, das ist meine Herkunft. Zweitens, ich würde sagen Brückenbauer, ja, deshalb tut mein Rücken ziemlich weh. Oft scheitert man beim Brückenbau. Aber ich gebe nicht auf. Ich bin spezialisiert dafür und da bleibe ich dabei. Also. Und ich denke, Literatur kann das machen, aber man soll nicht die Illusion haben, Literatur kann sofortige Lösung anbieten, sondern nur langfristig wirken. Ich mache mir die Illusion oder die Hoffnung, dass Leute, die zu mir in eine Lesung kommen, dass diese Leute weniger gefährdet sind, fremdenfeindlich zu sein. Diese Hoffnung mache ich mir. Und wenn das so ist, dann liebe ich die Literatur. Wenn das durch Erzählen, der ja mir Freude macht und meine Zuhörer Freude macht, man erreicht, dass wir doch alle Brüder auf dieser Erde und dass wir alle zusammengehören, dann bin ich sehr glücklich, mehr will ich nicht. Und daher bin ich sehr glücklich, wenn meine Leser und Leserinnen vor allem, denn Literatur wird oft von Frauen gelesen als von Männern, dafür beitragen, dass diese Menschlichkeit nicht verloren geht. In Begegnung mit anderen, nicht nur Fremden, miteinander auch im selben Land. Dass wir nicht hochnäsig werden und übersättigt werden, sondern wirklich immer noch gucken, dass wir miteinander gut umgehen als Menschen, humanistisch umgehen. Das wäre ganz toll, das wäre mein Traum.
Vielen Dank, Rafik Shami, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Fragen.